D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Hashtag, das ist das Wort des Jahres 2012, zumindest das der American Dialect Society in den USA. Die hat das Wort nämlich vor ein paar Tagen gekürt zum Wort des Jahres. Die Begründung der Jury, 2012 sei das Wort allgegenwärtig geworden. Es würden ständig Trends über Hashtags bei Twitter verbreitet, aus allen möglichen Bereichen von Politik bis hin zur Popkultur. Und bei dem Kurznachrichtendienst selbst sind inzwischen auch immer mehr Mitglieder unterwegs. Laut Eigenauskunft von Twitter mehr als 200 Millionen aktive Nutzer. Und zu denen gehört seit ungefähr einem Monat auch der Papst, der jetzt auch ganz offiziell twittert. Also es läuft immer mehr über Twitter und wir selbst sind natürlich auch bei Twitter zu finden unter @dradiowissen. Und heute in der Sendung wollen wir über Twitter sprechen und speziell auch darüber, wie Journalisten und Rundfunkanstalten das Medium nutzen. Und dazu kann uns unser heutiger Gast einiges erzählen, Michael Umland nämlich. Der ist uns heute per Skype zugeschaltet. Er twittert selbst und auch zusammen mit Marco Behrett für das ZDF. Hallo Michael.
Hallo, guten Abend.
Hallo. Ja, dass du für das ZDF twitterst, das hat auch eine ganz interessante Geschichte. Das war nämlich eher so ein Zufall, der da am Anfang stand. Darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen. Ich stelle erst noch vor, wer noch hier mit in der Runde ist. Das ist einmal Franziska Zecher aus unserer Nachrichtenredaktion.
Hallo.
Und Daniel Stender aus der Online-Redaktion.
Hallo.
Daniel, hast du auch schon was getwittert heute?
Ja, ich habe auch was getwittert. Ich habe die Ankündigung für die Sendung heute Abend getwittert.
Dann schauen wir mal, was noch so zurückkommt von unseren Followern. Am Mikrofon ist Michael Bödecker. Schönen guten Abend. Und Michael, wir sprechen jetzt erstmal ein bisschen darüber, wie das Ganze so losging, dass du und Marco, ihr beiden, für das ZDF twittert. Das war eigentlich, habe ich ja eben schon gesagt, ein Zufall, dass es dazu gekommen ist, richtig?
Das kann man so sagen, ja. Also wir hatten 2009, waren wir privat auf Twitter, der Marco Behrett und ich. Und irgendwann kam Marco mal und meinte, Mensch, ihm fehlen in seiner Timeline Nachrichten des ZDFs, die heute.de Nachrichten. Er richtet jetzt einfach mal einen Account ein, der ein bisschen automatisiert diese Nachrichten twittert und folgt dann dem Account, dass er quasi die Nachrichten hat. Wir haben da so in den ersten Gedanken überhaupt nicht spekuliert, dass wir da jetzt irgendwas Offizielles draus machen könnten. Aber es kam dann irgendwann die Idee, Mensch, dann nennen wir das Ding doch irgendwas mit ZDF und haben wir mal geguckt, wie nennt sich das ZDF sonst, wenn es im Netz unterwegs ist, kam dann recht schnell auf ZDF Online. Und dann haben wir den Account mal ZDF Online genannt und haben angefangen, uns als ZDF auszugeben.
Gab es denn damals, das ist ja jetzt über 3 Jahre her inzwischen, gab es da schon irgendwelche anderen Twitter-Accounts vom ZDF oder einen offiziellen Account möglicherweise?
Ich weiß nicht, ob im Sommer 2009, also ich weiß, dass der ZDF-Sport-Account, den gab es irgendwann, dann Ende 2009. Ich weiß nicht, ob er im Sommer schon existierte, aber das war, glaube ich, der einzige Account. Also es gab jetzt keinen Unternehmensaccount, wie wir ihn dann aufgebaut haben.
Wenn du sagst, ihr habt euch dann einfach sozusagen den Namen ZDF Online gegeben, was sagt denn das ZDF dazu? Also man kennt es ja von verschiedenen. Ich glaube, beim Deutschland Radio Kultur hatten wir das auch mal oder immer noch, dass... Oder auch bei einigen anderen Sendern, dass irgendwie Nutzer sich die Marke nehmen. Wie wurde da drauf reagiert?
Erstmal gar nicht. Also wir haben fröhlich weitergemacht und haben munter getwittert und wir haben dann irgendwann Angst bekommen, weil das Ding ist einfach gewachsen. Wir haben es nicht erwartet, dass es so wächst. Wir wurden irgendwann dann auch mal von Medienmagazinen zitiert und dann haben wir gedacht, okay, irgendwann müssen die in Mainz auch mal verstehen, dass es nicht irgendwie jemand aus dem Haus ist und dass es so ein Fake-Account ist. Und dann haben wir eine E-Mail aufgesetzt und haben die dann an die Zuschauerredaktion in Mainz geschickt und haben dann eben gesagt, ja, wer wir sind, was wir machen und warum wir es gemacht haben, dass wir nichts Böses möchten und haben dann gesagt, sie dürfen den Account gerne übernehmen, haben den angeboten und dann kam aber nach ein paar Wochen eine ganz freundliche E-Mail zurück, wir sollen uns doch erstmal keine Sorgen machen, also der Anwalt kommt jetzt nicht, wir werden da jetzt nicht zur Rechenschaft gezogen. Aber wenn wir Lust haben, sollen wir nochmal nach Mainz kommen, dann kann man sich mal treffen und ein bisschen austauschen. Und ja, wir hatten da, glaube ich, relativ viel Glück, dass das ZDF so offen reagiert hat. Also ja, wie schon gesagt, es gibt andere Unternehmen, die da ein bisschen anders reagieren.
Das klingt ja auf den ersten Blick oder beim ersten Mal hören, klingt es etwas wie ein sehr gutes Geschäftsmodell eigentlich. Also ich meine, letzten Endes arbeitet ihr jetzt für die und hätte man ja eigentlich auch fast noch bei anderen Sendern machen können oder anderen Medien, auf die man nicht kommt. Oder es klingt auch ein bisschen wie dieses Prinzip der Samwer-Brüder, die tatsächlich dann Firmenklone herstellen und sich dann aufkaufen lassen. Also
sie einfach den Namen online sichern, genau, und dann das weiterverfolgen.
Genau. Also es war keine Absicht dahinter.
Nein, nein. Also wir waren einfach, kann man jetzt, glaube ich, im Nachhinein auch zugeben, einfach total naiv und dumm bei der Geschichte. Weil es klingt wie ein super Geschäftsmodell. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, ein Geschäft, das erstmal mit einer Markenrechtsverletzung beginnt, nicht wirklich gut. Daher würde ich es auch wahrscheinlich mittlerweile nicht mehr machen, weil Twitter einfach einen ganz anderen Stellenwert hat und die Unternehmen drauf gucken. Damals hatten wir einfach Glück, da so ein bisschen hinterm Berg zu handwerken und groß zu werden. Ich würd's nicht mehr machen. Es wäre mir mittlerweile zu heiß.
Du hast gerade schon angedeutet, das ZDF ist dann auf euch zugekommen und dann wurde das Ganze auch so ein bisschen offizieller. Wie es dann weiterging, darüber sprechen wir nach der nächsten Musik. Die Musik hast auch du dir für heute rausgesucht und da hören wir als erstes von Turntable Rocker Normality. Hier ist die Redaktionskonferenz auf D-Radio Wissen. Heute ist bei uns Michael Umland zu Gast. Er twittert für das ZDF und wir selbst twittern auch und wir sind auch bei anderen Social Media unterwegs. Und Daniel, du hast da schon mal was gepostet.
Ja, ich habe auf Facebook danach gefragt, inwieweit Twitter dort von den Leuten, die uns folgen, überhaupt genutzt wird, weil das sind ja ganz oft auch zwei verschiedene Sachen. Mhm. Manche Menschen sind nur bei Facebook und nutzen Twitter überhaupt nicht und ich habe halt gefragt, inwieweit sie das nutzen und wenn ja, wie. Und ich habe bisher zwei sehr widersprüchliche Antworten gekriegt. Dominik Konrad zum Beispiel sagt, dass sie das seit über 3 Jahren fast täglich sowohl aktiv als auch passiv nutzt und mit Hilfe von Hashtags über Veranstaltungen schreibt und ähnliches. Und Petzetera schreibt eigentlich das Gegenteil. Er schreibt, Zitat, ich verstehe es einfach nicht, das Twitter. Ich komme weder mit der App noch mit der Homepage so richtig klar. Ständig werden Tweets von Menschen eingeblendet, die ich nicht kenne und jene, denen ich gern folgen würde, finde ich irgendwie nicht. Ich glaube, ich bin zu alt für diesen Scheiß.
Ja, vielleicht ist das Alter ein Faktor. Wie alt, Michael, warst du, als du bei Twitter angefangen hast, selbst was zu machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, mein erster Account war irgendwann 2007 oder 2008 habe ich mich angemeldet. Da war ich dann so um die 20.
Und dann habt ihr eben, also du und Marco Behrendt, habt ihr erstmal so getwittert, privat, und dann euch, wie du eben erzählt hast, diesen ZDF-Online-Account angelegt und da schon mal so ein bisschen unter dem Namen des ZDFs zumindest getwittert. Und dann waren wir in der Geschichte da stehen geblieben, dass das ZDF irgendwann auf euch aufmerksam geworden ist, aber nicht so reagiert hat, wie man das vielleicht erstmal denken könnte, dass die mit einer Abmahnung oder so drohen, sondern die waren da eigentlich ganz aufgeschlossen gegenüber dem, was ihr da so gemacht habt, ne?
Genau, also wir haben dann, als wir auch in Mainz dann zu Gast waren, erfahren, dass sie uns dann doch schon ein bisschen länger auf dem Schirm hatten und auch fleißig gerätselt haben, wer denn dahinter steckt, weil wir manchmal auf gut Glück Insiderwissen rausposaunt haben. Also ein Fall war der Wechsel von Jörg Pilawa zum ZDF. Das haben wir einfach mitbekommen und haben dann, wir hatten eine 50-50-Chance. Wir haben gesagt, entweder kommt er oder er kommt nicht. Wir haben getwittert, er kommt. Und am nächsten Tag hat es das ZDF selbst bekannt gegeben. Und da waren die natürlich ganz, ganz groß irritiert. Wer weiß von diesen Gesprächen, die geführt wurden? Wer kann das getwittert haben? Und also man hat erst im eigenen Haus gesucht nach den Schuldigen für diesen Twitter-Account. Und da haben wir da eben, als wir in Mainz waren, über diese ganze Situation gesprochen und haben sie eben gesagt, ja, also wenn ihr Lust habt, könnt ihr das weitermachen. Ihr habt es gut gemacht das letzte halbe Jahr, in dem ihr als Fake-Account unterwegs wart. Und für uns war eigentlich klar, wir machen weiter. Uns hat es Spaß gemacht und uns war es egal, ob wir jetzt ein Fake-Account sind oder ein echtes Profil. Wir haben da und da freudig weitergemacht.
Du hast jetzt von einem Beispiel berichtet, diese Geschichte mit Jörg Pilawa. Was twittert ihr sonst so den ganzen Tag und wie viele Tweets eigentlich?
Also wir machen so einen bunten Mix. Wir machen wirklich alles, was es so im ZDF gibt. Wir haben die Nachrichten von der heute.de mit drin. Wir machen Programmtipps. Wir schauen auch hinter die Kulissen teilweise bei Sendungen, wo wir dann dabei sind und einfach ja ein bisschen Backstage reinschauen. Im Schnitt kommen wir so auf 60 bis 70 Tweets pro Tag. Manchmal haben wir natürlich Tage, weiß ich, einen Sonntag, an dem überhaupt nichts los ist, da machen wir dann nur 10. Dafür haben wir dann wieder, weiß ich, ein Wetten, dass Samstag, an dem machen wir natürlich weitaus mehr. Es schwankt immer, aber im Schnitt kommen wir auf 60 bis 70 Tweets.
Und was mich noch interessieren würde, wieso habt ihr euch ausgerechnet das ZDF ausgesucht und nicht, was weiß ich, die ARD? Oder ich meine, es gibt ja unzählige verschiedene Medien, bei denen man sowas hätte machen können.
Ach, ist ein toller Sender. Das sage ich jetzt nicht erst seitdem ich dort arbeite. Ich fand ihn vorher auch schon toll und Marco auch. Daher war es für uns einfach keine Frage, dass wir das ZDF auswählen. Also wir wollten keinen Privatsender nehmen, weil uns da klar war, dort wird Twitter jetzt nicht so die große Rolle spielen. Wir wollten auch nicht das Erste nehmen, weil da einfach ja, die Arbeit dann doch ein bisschen schwerer ist, wenn man die ganzen Dritten noch mit irgendwie beachten muss. Und da wollten wir einfach, ja, wir haben es uns da ein bisschen einfach gemacht, haben gesagt, komm, das ZDF ist ein schöner Sender, uns gefällt, was die machen, dann nehmen wir mal die.
Wieso spielt Twitter bei Privaten keine Rolle?
Das ist eine gute Frage. Ich kann es auch nicht ganz verstehen. Es ist allerdings so, dass außer ProSieben, die ProSieben-Gruppe, ProSieben und Sat.1 haben relativ aktive Accounts, aber zum Beispiel RTL, da passiert so gut wie nichts. Sie sind zwar von den Followern, haben sie mehr als das ZDF, haben aber keine wirkliche Aktivität am Account, funktioniert viel automatisiert. Und es scheint mir, als würden sie es nicht so ganz erkennen, was Twitter an Nutzen bringt. Also auch gerade, wenn man in den TV-Bereich dann reingeht, die Sendungsbegleitung zum Beispiel oder Einblendung von Hashtags etc., da sind wir bei den Öffentlich-Rechtlichen doch einen kleinen Schritt noch vorne.
Wir haben jetzt eben die Geschichte soweit gehört, dass das ZDF euch dann gesagt hat, macht ruhig mal weiter. Das war ja, bevor das passiert ist, so, dass ihr ganz alleine auf eigene Faust und ehrenamtlich das sozusagen gemacht habt. Aber das hat sich dann geändert. Ihr seid jetzt richtig sozusagen angestellt oder freie Mitarbeiter fürs Twittern beim ZDF, ne?
Also Marco, genau, twittert quasi nebenher als Freier für das ZDF. Und ich mache mittlerweile noch alles andere, was irgendwie mit Social Media zu tun hat im ZDF, also nicht nur Twitter, auch Facebook, Google Plus, und kümmere mich da eben um die Accounts und um Entwicklung von den Geschichten und wie man eben dann Fernsehen mit der Online-Welt ein bisschen verbinden kann.
Seid ihr beiden dann die Einzigen, die das fürs ZDF machen? Das klingt ja doch nach einer Menge Arbeit eigentlich, also die verschiedenen Kanäle zu bedienen, auch auf die Nutzerrückmeldungen zu reagieren. Seid ihr da die Einzigen oder gibt's noch mehr außer euch?
Also wir versuchen natürlich immer, das Ganze weiterzuentwickeln und haben uns dann eben auch überlegt, gerade bei Facebook, wie können wir damit umgehen, wenn wir jetzt nur eine Handvoll Social-Media-Kollegen haben. Damit lässt sich natürlich Twitter, Facebook und Google Plus nicht wirklich managen. Und da werden natürlich dann Konzepte geschrieben, wie bindet man eine Zuschauerredaktion ein, weil im Prinzip ist es ja egal, ob die Frage über eine E-Mail, Telefon oder Facebook kommt. Das heißt, wir lagern da ein bisschen aus und binden die Zuschauerredaktion bei den Fragen mit ein. Allerdings so die Planung, was auf den Seiten passiert und wie sie sich weiterentwickeln, die wird tatsächlich bei der ZDF.de bzw. HR Neue Medien von einer Handvoll Leute gestaltet.
Wenn ihr beide jetzt zum Beispiel twittert für das ZDF, wie koordiniert ihr euch? Also ihr sitzt ja nicht ständig am selben Ort, vermute ich mal. Wie entscheidet ihr das zusammen, was da getwittert wird und wer gerade was macht?
Also im Prinzip kann man sagen, wir können da uns blind auf den anderen verlassen. Wenn ich mal nicht twittern kann, weiß ich genau, wenn irgendwas passiert auf der Welt, dann hat Marco ein Auge drauf und wird es twittern. Wir sprechen uns lose ab. Also wir haben unser größtes Kommunikationsmittel ist der Chat bei Facebook, in dem wir dann schreiben, ich kann jetzt, kannst du nicht, wie sieht's aus? Und so planen wir im Prinzip, wer twittert. Wenn einer von uns beiden Urlaub macht, dann wird vorher abgesprochen, kannst du in der Zeit auch, und dann guckt man, dass man es vielleicht mal noch um ein oder zwei Tage verschieben könnte, wenn es nicht passt. Aber ansonsten ist es gibt jetzt keinen Dienstplan, in dem drin steht, von 17 bis 3 Uhr nachts twittert Marco und danach der Michael.
Aber ihr seid schon rund um die Uhr auch aktiv mitunter, oder?
Also wir haben mal so eine Statistik uns besorgt, da steht irgendwie drin, dass wir zwischen 3 und 5 Uhr, glaube ich, wenig machen. Man muss aber ehrlich sein, also wir lassen natürlich auch einen Feed einlaufen, das heißt die Nachrichten twittern wir nicht alle von Hand, die laufen einfach über einen RSS-Feed ein. Das heißt, alles, was irgendwie so nach 1 Uhr und vor 7 Uhr passiert, sind meist nicht wir, also das ist dann der Computer.
Wir wollen gleich noch ein bisschen weiter darüber sprechen, wie ihr arbeitet bei den Social Media für das ZDF. Und wir wollen in der Redaktionskonferenz ja aber auch immer so ein bisschen zeigen, wie wir selbst arbeiten. Wir sind von DRadio Wissen aus ja auch in den Social Media unterwegs, nämlich bei Facebook, bei Google+ und bei Twitter. Und ich bin heute Nachmittag einfach mal durch unsere Redaktion gegangen und habe mit den Leuten gesprochen, die heute für DRadio Wissen getwittert haben. Und das hört sich so an. So, ich gehe mal hier rein in unseren Regieraum, der manchmal auch die Brücke genannt wird, weil es ein bisschen aussieht wie die Brücke bei Raumschiff Enterprise. Ganz viele Leute sitzen hier vor Monitoren und steuern so ein bisschen, was dann weiter vor sich geht. Da sitzt ein Techniker, der das Ganze so ein bisschen im Auge hat. Drin spricht gerade Peter Neuhaus die Nachrichten und der Moderator ist auch da, also hinter einer Glasscheibe hier zu meiner Linken. Hier in diesem Raum ist noch ein Techniker, eine Senderedakteurin und eine Social-Media-Redakteurin, nämlich Katrin Ohlendorf, zu der ich jetzt mal rübergehe, die heute unter anderem Twitter und Facebook betreut und Google+. Katrin, was hast du denn heute schon so getwittert?
Getwittert, ja, unser Tagesthema. Wir vermissen den Schnee und deswegen machen wir ihn selbst. Dann eine schöne Reportage, die wir haben. Da geht es um einen blinden Informatiker, der eine Farb-App entwickelt hat. Ein Thema, was wir selber heute ins Programm gehoben haben. Und dann tatsächlich auch eine Twitter-affine Meldung, nämlich eine Reportage über das Arabische, das sehr schnell auf Twitter wächst und Social Media verändern das Arabisch auch.
Das sind also die Themen, die du über Twitter schon weiter verbreitet hast an unsere, mal sehen, 13.239 Follower, die wir haben bei @dradiowissen. Wie sieht so ein Tweet aus, wenn du den schreibst? Also was muss da alles rein?
Wie halt so ein Tweet aussieht, ne? Relativ wenig Platz, um relativ prägnant das Thema rüberzubringen. Also ich versuche natürlich irgendwie mit meinen paar Zeichen in aller Gänze neugierig zu machen, aber auch ein bisschen Info rüberzubringen. Und dann natürlich der Link zu dem Online-Artikel und dem Audio.
Den Link aber auch nicht in voller Länge offenbar, ne?
Nee, das ist diese Abkürzung. Werbe ich jetzt, wenn ich die sage, bei wem? Ja, eine Abkürzung, ein abgekürzter Link.
Genau, was wirst du später hier noch so verbreiten über Twitter? Hast du schon einen Plan?
Ja, wir haben heute noch ein paar schöne Reportagen, die ich bisher noch nicht getwittert habe. Zum Beispiel, was haben wir denn hier noch alles? Genau, zum Beispiel die Reportage über die Verbrecher in den USA, die zu Theologen ausgebildet werden hinter Gittern. Das finde ich eine sehr spannende Geschichte. Das wäre noch ein Thema zum Beispiel.
Alles klar, dann viel Spaß noch beim Twittern und Facebook und Google+ machen. Bis später. Und jetzt bin ich einmal eine Etage über die Treppe nach oben gegangen, in die zweite Etage des Funkhauses. Hier ist nämlich die andere Stelle, von wo aus wir twittern, nämlich die Nachrichtenredaktion. Da gehe ich mal gerade herein. Die Nachrichten vom Deutschlandfunk sitzen gleich eine Tür weiter. Das ist ein etwas größeres Büro, da sitzen noch mehr Kollegen. Und hier sitzen im Moment 3 Leute, nämlich einmal für die Kulturnachrichten in Berlin und 2, die hier unsere Wissensnachrichten für DRadio Wissen schreiben, Peter Neuhaus und Anneke Schäfer. Und ich gehe mal zu Anneke rüber, die heute auch so ein bisschen schon getwittert hat und auch weiter twittert. Du hast da schon das Programm offen, sehe ich, mit dem du die Twitter-Nachrichten verbreitest. Was ist das?
Genau, wir machen das über Hootsuite. Das hat nämlich den Vorteil, dass man da beobachten kann, was insgesamt in unserem Programm schon getwittert wurde und auch was geretweetet wird. Und wir haben natürlich auch eigene Sachen abonniert, also wem wir folgen, wo wir dann auch Nachrichten raussuchen können.
Was hast du heute schon so getwittert an Nachrichten?
Wir haben schon ein paar Sachen heute rausgehauen. Da ging es zum Beispiel um stinkende Studenten, glaube ich. Und auch um das Urkilo. Das ist nämlich so ein Ding, was festlegt, wie schwer genau ein Kilo ist. Und da war die Schlagzeile einfach, das Urkilo ist zu schwer. Und das ist auch ganz gut schon verbreitet worden, habe ich gerade gesehen, haben mehrere Leute weitergeleitet.
Das ist auch so eine Geschichte, die habe ich auch schon öfter gehört. Das ist irgendwie das, was das Maß festlegt für alle anderen Kilos weltweit und dann variiert das aber immer so ein bisschen, wird mal ein bisschen leichter oder jetzt schwerer offenbar in dem Fall. Ne?
Ja, das hat irgendwas angesetzt aus der Luft. Peter, was war das nochmal?
Ich glaube, es war so eine Quecksilberverbindung.
Ja. Und deshalb ist es jetzt schwerer geworden und die wollen das jetzt wieder irgendwie in seinen Ur-Kilo-Zustand zurückversetzen.
Klingt interessant. Nach welchen Kriterien wählst du denn aus, was du jetzt über Twitter weiter verschickst und was nicht? Wir haben ja viel mehr Nachrichten als das, was wir dann auch weiter twittern.
Also auf jeden Fall die Sachen, die wir besonders interessant finden und wo wir meinen, dass die im Netz laufen. Also irgendwie Sachen, die Gesprächswert haben und natürlich auch, dass die nicht zu kompliziert sind. Also es muss irgendwie auf diese, wie viele Zeichen sind es? 160, 130?
Ich glaube noch weniger, 142.
Ja, siehst du?
Jedenfalls so wie eine SMS ungefähr.
Auf jeden Fall kurz muss es darstellbar sein, so dass man es auch versteht und dass es dann auch interessant klingt.
Hast du jetzt noch irgendeine Nachricht da, die du noch weiter verbreiten willst als Kurznachricht?
Ja, jetzt, wo du gerade reingekommen bist, ist mir eingefallen, dass ich auch dringend mal wieder was twittern wollte. Und ein Kandidat wäre da vielleicht hier eine Meldung, dass ein Vogel aus der Urzeit Zähne hatte und nicht nur mit dem Schnabel gegessen hat, sondern dass der also ja Zähne hatte und richtig Krustentiere und so aufknacken konnte. Und ich finde, das klingt ganz interessant. Das wollte ich jetzt mal darüber noch verbreiten.
Ihr habt ja hier noch mehr zu tun, als nur zu twittern. Schafft ihr das denn zeitlich überhaupt? Ihr müsst ja Nachrichten schreiben, Nachrichten sprechen zwischendurch immer wieder, die Sachen noch ins Internet stellen. Bleibt da überhaupt noch Zeit, um hier Twitter und Ähnliches zu bedienen?
Also es könnte schon auf jeden Fall mehr Zeit sein, aber wir müssen uns immer wieder dazu ermahnen und dran erinnern, dass wir das dann auch machen, weil natürlich haben wir den Kopf voll von all dem, was eintrudelt und dann kommt immer wieder einer von uns beiden und sagt, ah, wir müssen wieder twittern und dann machen wir das. Und es ist natürlich nicht unsere Hauptaufgabe hier, aber so ein paar Tweets am Tag sollten schon sein von uns.
Alles klar, dann lasse ich euch hier mal noch weiter arbeiten und auch twittern. Tschüss.
Tschüss.
Das also mal ein kleiner Einblick in unsere Twitter-Geschäfte. Ich bin heute Nachmittag mal ein bisschen hier rumgegangen und habe die Redakteure gefragt, die das übernommen haben. Wir sprechen gleich in der Redaktionskonferenz noch weiter mit unserem Gast Michael Umland, der für das ZDF bei Twitter unterwegs ist, und hören vorher aber noch einen Song, den er auch sich ausgesucht hat, nämlich Radiohead mit No Surprises. Twitter ist unser Thema heute Abend in der Redaktionskonferenz. Twittern für die Anstalt haben wir es mal genannt. Und wir wollen sprechen über den Umgang von Journalisten und auch Medienhäusern mit dem Kurznachrichtendienst Twitter. Und darüber sprechen wir mit unserem Gast Michael Umland, der für das ZDF twittert. Michael, ihr habt inzwischen wie viele Follower? Über 100.000 sind es, glaube ich.
Ich glaube, über 120, fast 125.000, glaube ich, sind es zurzeit.
Oh, noch ein ganzes Ende mehr mittlerweile. Da kommt ja wahrscheinlich auch einiges an Rückmeldungen. Oder wie viele Leute reagieren so auf das, was ihr da postet?
Das ist unterschiedlich. Also wir haben manche Themen, die gehen wirklich richtig gut. Wir haben aber auch manche Tweets, auf die einfach niemand reagiert oder sehr, sehr wenige Menschen. Wir gucken manchmal, wenn wir Themen im Programm haben, die sich eventuell auch für Twitter eignen, dass wir die gezielt dann setzen. Und manchmal gucken auch die Kollegen, die im TV was machen, Mensch, was ist denn da gerade so los im Netz? Was interessiert dort die Leute? Was vielleicht ja in der Zeitung nicht so auf dem Schirm ist? Und dann greifen sie das da auf.
Und was läuft gut und was läuft schlecht?
Also von unserem Programm her läuft alles, was irgendwie mit Krimi, Comedy zu tun hat oder mit Hollywood-Filmen. Das läuft richtig gut. Also wenn wir da Ankündigungen machen, gerade die Heute-Show, also diesen Selbstläufer, da brauchen wir nicht wirklich viel machen. Da reicht ein Hinweis am Freitagmittag und dann finden die Leute das super, dass sie wieder läuft. Im Nachrichtenbereich, ja, da ist klar, alles, was irgendwie so politisch mit Piraten zu tun hat, das geht natürlich auch super. Und manchmal haben wir durchaus irgendwelche exklusiven Sachen und ja, da setzen wir natürlich dann ein Thema und wir merken eben, dass uns mittlerweile auch andere Portale folgen, andere Nachrichtenseiten, die dann unsere Tweets aufgreifen und dann diese Themen zitieren.
Wisst ihr, was das für Leute sind, eure Follower? Also das ZDF hat ja eher den Ruf, dass die Zuschauer zumindest etwas älter sind. Bei Twitter wiederum sind eher, würde ich zumindest sagen, vom Klischee her und vom Durchschnitt her eher jüngere Leute unterwegs. Also wisst ihr, wer das so ist, wer euch da folgt bei Twitter?
Ganz nette Menschen. Also wir haben doch einige schon getroffen. Natürlich von diesen 120, 125.000 kann man nicht jeden treffen, aber wir sind immer bemüht, dass man ja zum Beispiel auf der Republika dann in Berlin, dass man dann doch einige mal trifft. Man hat so ein paar Stammfollower, die sich einfach oft melden, die oft loben oder andere, die kritisieren auch sehr oft, und dann freut man sich, wenn man die mal im echten Leben trifft und hat dann irgendwie ein ganz anderes Bild gehabt von denen, weil sie nur mosern und im echten Leben sind sie so nett. Es ist echt total unterschiedlich. Also wir haben eine Statistik, da heißt, wir hätten irgendwie mehr weibliche Follower. Das merken wir jetzt so im Alltag nicht. Da sind es eher Männer, die uns schreiben. Aber so vom Alter kann man es auch nicht sagen. Also wir haben echt irgendwie 13-Jährige, die uns schreiben, dass sie unser Charlie sehen wollen. Und dann haben wir wieder ältere Menschen, die auch irgendwelche Wünsche haben. Wir haben auch Leute, die über das Herzkino, über Rosamunde Pilcher mit uns twittern, oder das Traumschiff, auch ganz, ganz groß gefragt. Es ist echt unterschiedlich.
Wie verfolgt ihr denn das? Also ich meine, kommt ihr zum Twittern dann überhaupt noch zum Traumschiff oder Rosamunde Pilcher gucken?
Das kriegen wir gerade noch hin.
Okay, das geht nein, gleichzeitig.
Es ist einfach das Schöne bei Twitter, dass es parallel wunderbar funktioniert. Also das ist auch der Vorteil, den ich jetzt gegenüber Facebook sehe. Bei Facebook habe ich so als Unternehmen zumindest das Problem, ich mache dann so einen Ankündigungspost und kann klar in den Kommentaren noch reagieren, aber mit denen erreiche ich natürlich die Leute nicht mehr auf ihrer Pinnwand. Und bei Twitter nimmt mir es niemand übel, wenn ich über 1,5 Stunden Film mal kurz 10 oder 15 oder 20 Tweets raushaue. Daher habe ich einfach die Chance, ich schaue die Sendung selbst an und reagiere auf Fragen, kann auf Fragen reagieren, weil ich eben weiß, was gerade läuft. Und daher, es passt super, Twitter und Fernsehen, kann man beides im Auge behalten.
Wie du es gerade beschreibst, klingen die Reaktionen ja eigentlich recht positiv. Hattet ihr schon mal einen Shitstorm?
Ich glaube, wir hatten schon mehrere.
Was denn zum Beispiel?
Also wir hatten, der letzte war, glaube ich, ging es um die Joko und Klaas-Geschichte, die eigentlich bei ZDF Neo ja läuft, mit dem Video, das dann im Netz war, mit der Messehostess, wo ja irgendwie ein bisschen von den Jungs falsch reagiert wurde in einem Beitrag, und auch danach war alles nicht so ganz optimal, auch unsere Reaktion nicht. Aber ich glaube, also ein Shitstorm kann manchmal auch einfach was Gutes sein, und man darf nicht bei jedem Shitstorm dann gleich sofort sagen, ja, es tut uns alles leid, wir entschuldigen uns für alles und wir haben alles falsch gemacht und ihr habt alle recht bei Twitter. Weil da bei Twitter entsteht ganz, ganz schnell so ein Schneeball. Der eine schreibt was, der andere greift es auf, und dann kommen noch 5 Verschwörungstheoretiker dazu, und am Ende hast du dann eine Bombe, die gleich explodiert. Und man darf nicht immer dann sagen, ja, ist alles gut, was ihr sagt, alles richtig. Ich glaube, wir haben es bis jetzt immer gut gelöst, und wir hatten letztes Jahr auf der Republika haben wir gedacht, Mensch, komm, wir öffnen uns jetzt mal. Wir stellen uns mal als ZDF, so wie wir auch auf Twitter sind, hin und sagen, sagt uns einfach eure Meinung. Was ist los? Wie seht ihr uns? Und wir haben mit dem Schlimmsten gerechnet. Und am Ende war es irgendwie so, dass jeder Zweite sagte, ja, ihr seid doch eigentlich ganz toll. Und eigentlich ist es doch gut und ist doch schön, was ihr macht. Und uns gefällt es eigentlich auch. Und daher, ja, es ist manchmal ist es ein bisschen schwierig, weil viel Negatives kommt, aber ich glaube, dass wir durchaus viel, viel mehr Positives bei Twitter erleben.
Diese Geschichte, die du gerade angesprochen hast, nur noch mal kurz für die, die sie nicht kennen, das war so eine Geschichte, wo Joko Winterscheid für eben die Sendung Neo Paradise auf der Funkmesse unterwegs war und aus seiner Sicht ironisch, aber aus Sicht der Zuschauer, die das dann nicht so lustig fanden, eben eine Hostess begrapscht hat oder auch, dass es nur angedeutet hat, aber das kam dann eben online bei vielen nicht so gut an. Und ja, aber es gibt ja auch noch andere Sendungen. Ich nehme das oft so wahr, dass das Feedback online ohnehin eher negativer ist als vielleicht sonst. Also dass Leute kommentieren und etwas eher kommentieren, wenn sie schlecht oder schlimm finden. Ein Beispiel beim ZDF wäre eben Wetten, dass zum Beispiel. Also wenn ich da während der Sendung mal geschaut habe, gab es da eben doch sehr viel Kritik, seitdem jetzt Herr Lanz eben da das Ruder übernommen hat. Wie geht man mit so einer negativen Kritik am besten um? Also was macht man da? Kann man das auch so ein bisschen ironisch sehen oder kann man sagen, nee, das ist aber gut, was wir hier machen? Wie geht man am besten auf so eine Kritik ein?
Also es war bei der ersten Sendung ist es uns ganz stark aufgefallen, dass während der Sendung ja die Leute sehr kritisch sind, Wir haben aber sowohl bei der ersten als auch bei den beiden letzten dann gemerkt, dass nach der Sendung die Leute loben und dass das sehr, sehr stark ist. Also dass die Leute wirklich noch eine Stunde nach der Sendung schreiben oder auch am nächsten Tag noch, wow, was eine tolle Sendung, Markus Lanz macht das super, wir vermissen den Vorgänger nicht. Es ist unterschiedlich. Während der Sendung, ja, da kritisieren die Leute viel, aber am Ende der Sendung schreiben sie dann trotzdem, dass es ihnen gefällt.
Woran glaubst du, liegt das?
Also ich glaube, dass bei Twitter wird gern genörgelt. Das ist einfach so. Man schreibt dann doch sehr gerne, was einem nicht gefällt und doch eher weniger, was einem gefällt. Und was wir aber auch merken, ist, dass es eben immer wieder die gleichen sind, die da negativ schreiben. Und da nimmt man es dann einfach auch nicht mehr so ernst. Weil wenn einer irgendwie an einem Abend alle 5 Sendungen, die um 20.15 Uhr laufen, irgendwie als Schrott bezeichnet, ja, dann kann ich da leider auch nichts ändern. Dann sieht er das so und dann ist es schön. Ja, also wir nehmen das natürlich ernst. Wir schauen auch immer danach nochmal rein, was lief so, was haben die Leute geschrieben. Wir stellen dann aber meist fest, dass es sich irgendwie die Waage hält oder wir dann durch das Positive nach der Sendung mehr Positives als Negatives haben.
Muss man als, wenn man deinen Job macht, Fan sein des eigenen Unternehmens, weil das klingt so, als würdest du auch immer alles gut finden. Was machst du mit deiner Kritik oder findest du manchmal sind auch Kritikpunkte gerechtfertigt, die geäußert werden?
Also ich twitter die Kritik auch am ZDF dann doch manchmal frei heraus. Mir gefällt auch nicht alles. Aber es wäre auch schlimm, wenn mir alles gefallen würde, was das ZDF macht. Es ist natürlich klar, ich arbeite für dieses Unternehmen. Ich kann jetzt nicht den ganzen Tag schreiben, was ich blöd finde. Es sind ja auch meist irgendwelche Kleinigkeiten, die dann überhaupt die persönliches Empfinden sind, dass ich sage, mir gefällt jetzt dieser Schauspieler in dieser Rolle nicht oder die eine Frage von Markus Lanz fand ich nicht so gut. Ich glaube, das ist nicht schlimm und ich glaube, da kann auch das ZDF sehr, sehr gut mit umgehen, wenn ich das schreibe. Ich finde ansonsten ziemlich gut, was das ZDF macht. Ich finde auch die Entwicklung gut, die in den letzten Jahren da passiert ist. Sonst würde ich diesen Job auch nicht machen. Also ich habe auch was Ordentliches mal gelernt und hätte auch jederzeit sagen können, nee, ich will fürs ZDF jetzt nicht mehr twittern. Ich habe keine Lust. Es ist zurzeit ein Traumjob, aber der kann sich auch jeden Monat ändern, dass ich sage, hey, jetzt hängt's mir zum Hals raus, was die Leute drüber schreiben. Ich habe keine Lust mehr. Noch ist es nicht so.
Wir sprechen in der Redaktionskonferenz mit unserem Gast Michael Umland über Twitter und darüber, wie Medienhäuser oder auch Zeitschriftenverlage oder jetzt in diesem Fall das ZDF das Medium Twitter nutzt. Wir selbst von D-Radio Wissen sind natürlich auch bei Twitter unterwegs, ganz offiziell unter @dradiowissen. Und wir sind zum Teil aber auch privat noch bei Twitter unterwegs, ob das jetzt eine rein private Nutzung ist oder manchmal auch als Recherchemöglichkeit, um einfach mal nach Themen für das Programm zu schauen. Ich habe vor unserer Sendung mich mal ein bisschen umgehört bei uns in der Redaktion und mal unsere Moderatoren und Redakteure gefragt, was sie selbst denn für Erfahrungen mit Twitter gemacht haben.
Also ich glaube, ich habe einfach nur aus Klatschgründen vielleicht mal nachgeguckt, irgendwelche Leute, Promis, die das öfters benutzen, dieses Medium, die ihre Ehekrisen, Eheglück und so weiter promoten. So per Dienst habe ich das dann mir tatsächlich mal angeguckt, was das ist. Und dann ansonsten kenne ich das eigentlich nur so aus den Sachen, die schief laufen, wenn die seriösen Medien versuchen, das zu benutzen und das geht dann voll komplett daneben, wie bei dieser Bundespräsidentenwahl zum Beispiel, wo man einer Schauspielerin das angehängt hat die ganze Zeit, dass sie da satirische Kommentare twittert und nachher war es dann doch nur die Titanic und man dachte wirklich, Martina Gedig redet über Veronika Ferres Brüste und so weiter.
Ich habe Twitter bisher als ein Medium erlebt, was hauptsächlich sich mit Celebrities und Nachrichten aus der Welt der Schönen und Reichen beschäftigt und habe deshalb eine Vielzahl von Informationen, die ich über Twitter bekommen habe, immer als sehr überflüssig empfunden. Habe aber auch schon mitbekommen, dass es immer mal wieder wichtige Nachrichten gibt, die über Twitter verbreitet werden, bin aber bei weitem kein Experte.
Also ich nutze das, indem ich halt verschiedenen Medien im Prinzip auch folge auf Twitter, Spiegel Online, New York Times. Und meistens, wenn ich in der Bahn sitze, mal zwischendurch, aber auch morgens eigentlich als erstes irgendwie so der Blick aufs Smartphone. Und dann gucke ich bei Twitter, was gab es denn für interessante Geschichten in der Nacht. Und ist vielleicht schon ein bisschen gestört, aber bevor ich dann aufstehe, anstatt irgendwie nochmal zum Buch zu greifen und ein paar Seiten zu lesen, lese ich mir vielleicht irgendeinen Artikel aus der New York Times durch, auf den ich durch Twitter aufmerksam geworden bin.
Also ich habe zum ersten Mal mitgekriegt, dass es Twitter gibt, als die erste Obama-Wahl gewesen ist, als das ZDF mit Klaus Kleber das eingebunden hat in ihre Berichterstattung. Dann war ich so begeistert davon, dass ich mir gleich ein Konto angelegt habe. Allerdings habe ich nicht verstanden, wie ich es selber nutzen kann und habe es dann ganz lange liegen gelassen und jetzt auch eigentlich nie aktiviert, sondern dann, wenn, immer einfach direkt auf Twitter Sachen gesucht.
Also ich bin ein sehr passiver Twitter-Nutzer, weil ich persönlich relativ wenig so von mir gebe. Vielleicht ist mein Leben da nicht aufregend genug. Ich finde es aber sehr interessant, ja, interessanten Menschen zu folgen, weil es einfach da ein schnelles Tool ist, wo man ganz schnell an Informationen kommt. Man muss es auch so ein bisschen pflegen und vor allem nervige Leute oder extrem viel Poster dann wieder entfernen, weil man sonst geht also der eigene Twitter-Feed dann irgendwie unter. Aber es ist sehr nett, wenn man das so ein bisschen konfiguriert und da interessante Leute hat, spannende Leute, die viel interessante Sachen posten, die einen interessieren. Das muss man aber erst noch ein bisschen lernen. Man muss auch mal so ausprobieren. Man folgt dann irgendjemanden und dann merkt man, oh Gott, das ist ganz furchtbar, weil kommt nur Quatsch und nur Bilder von Katzen und so, dann muss der schnell wieder raus. Aber prinzipiell ist es schon ein spannendes Recherchetool für mich.
Soweit mal ein paar Eindrücke hier aus der Redaktion, wie wir Twitter privat nutzen oder manchmal auch beruflich. Und wir wollen auch gleich nach der nächsten Musik noch ein bisschen dazu hören, wie man als Journalist das Medium Twitter auch ganz gut für sich nutzen kann. Da haben wir noch ein Interview vorbereitet mit dem Wissenschaftsautor Lars Fischer. Aber zunächst hören wir etwas Musik. Hier ist die Redaktionskonferenz auf D-Radio Wissen und bei uns zu Gast ist Michael Umland, einer der Leute, die für das ZDF twittern. Und gleich wollen wir noch mit einem Wissenschaftsautor sprechen und darüber, wie man Twitter noch so nutzen kann. Und Daniel, du hast da auch noch eine Frage.
Ja, ich habe eine Frage und zwar via Facebook wurde uns die Frage gestellt, beziehungsweise Dominik Konrad hat die Anmerkung gemacht, dass über Privates zu twittern absolut tabu sein sollte. Das ist ja auch ein großes Thema. Gerade viele Menschen, die mit als Privatpersonen twittern, haben ja auch einen Beruf und sind zum Beispiel Journalisten. Und ganz oft gibt es da eine Vermengung. Wie haltet ihr das bei euch? Du bist ja sicher auch privat bei Twitter und dann.
Ich bin privat bei Twitter. Also es gibt kein Privat bei Twitter, wenn man. Es ist so eine Sache. Ich meine, klar, wenn jetzt beim ZDF, sagen wir mal, ein Gärtner bei Twitter ist, ich glaube, es ist kein Problem, wenn er privat irgendetwas twittert. Wenn man natürlich in einer Position ist, in der andere Twitter-Follower wie bei mir jetzt natürlich wissen, hey, der ist doch eigentlich der @ZDF, genau. Twittert aber hier jetzt als @MichaelUmland. Wie kann er jetzt im einen Account sagen, er findet die Sendung blöd und im anderen empfiehlt er sie? Ich glaube, es gibt einfach kein Privat in dieser Situation. Man muss sich immer bewusst sein, dass jede Äußerung, die man von sich gibt, irgendjemand aufschnappen könnte und sagen könnte, der Michael Umland vom ZDF hat gesagt. Ist mir auch schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich dann von irgendjemandem einen Link bekommen habe und sagte, ach guck mal, du stehst da in der Zeitung. Ich dachte mir, klasse, super, da wollte ich mit diesem Tweet nicht hin. Man muss einfach vorsichtig sein und gucken, was kann man noch rausgeben, was kann man nicht rausgeben. Wir haben viele Kollegen, die bei uns Journalisten sind, die auch twittern, die dann auch so mehr oder weniger so ein Twitter haben. Die twittern mal ein bisschen was Privates, wenn sie irgendwo unterwegs sind, aber dann auch wieder Tipps aus dem Programm oder Nachrichten. Man muss vorsichtig sein. Ich glaube, es ist kein Problem, dass man einen Account hat, den man privat füllt und auch beruflich, wenn man die Waage halten kann. Also ich glaube, ich habe immer gesagt, wenn man das echte Leben als Beispiel nimmt, also ich würde auch niemals irgendwie in die Fußgängerzone mich stellen und würde irgendwelche privaten Sachen ausplaudern an wildfremde Menschen. Und so mache ich es einfach bei Twitter auch nicht. Also ich gucke, dass ich das irgendwie so ein bisschen, das echte Leben als Vorbild nehme für das, was ich online tue.
Wir haben bis jetzt in der Sendung vor allem darüber gesprochen, wie man Twitter nutzt, um auf eigene Themen aufmerksam zu machen, also auf die Sendungen und Filme, die im ZDF laufen. In deinem Fall, Michael, oder bei uns, bei D-Radio Wissen, ist es auch so, dass wir eben unsere Beiträge vor allem dort über Twitter und Facebook verbreiten. Man kann als Journalist Twitter aber auch noch ganz anders nutzen, beruflich nämlich, um neue Themen zu finden zum Beispiel. Und ich habe vor der Sendung mit einem gesprochen, der Twitter recht intensiv auch dafür nutzt, nämlich mit Lars Fischer. Der ist Wissenschaftsautor und er hat unter anderem ein eigenes Blog, das nennt sich Fischblog und das ist bei den Wissenslogs vom Spektrum der Wissenschaft Verlag. Und er ist auch selbst bei Twitter unterwegs, dort unter dem Namen @Fischblog. Und dort bei Twitter beschreibt er sich selbst als Autor, Science-Nerd und professioneller Besserwisser und Redakteur bei Spektrum.de. Ich habe ihn vor der Sendung mal gefragt, wie er selbst denn Twitter nutzt.
Ich nutze Twitter zuerst mal privat, weil ich ja als Science-Nerd, wie ja in meiner Bio auch drin steht, mich privat sehr viel mit Wissenschaft beschäftige. Das heißt, ich twittere über Wissenschaft, über meine persönlichen Sachen. Ich bin viel in Kontakt mit anderen Leuten, mit anderen Journalisten, mit Wissenschaftlern, mit Wissenschaftsbloggern. Man kann sagen, ich benutze Twitter als meinen persönlichen wissenschaftlichen Flurfunk.
Das heißt, du findest unter anderem auch Themen über Twitter, über die du dann später auch schreibst oder bloggst?
Ja, zum einen bin ich über Twitter natürlich über laufende Themen in der Community informiert, über das, was die Leute beschäftigt, über das, worüber andere Autoren natürlich auch schreiben und natürlich auch das, worüber Wissenschaftler forschen. Die schreiben ja oft auch über ihren Alltag, über ihre Arbeit. Und zum einen bleibt man da natürlich allgemein auf dem Laufenden und zum anderen kommen daher natürlich auch Themenideen.
Das ist ja die eine Möglichkeit, wie man als Journalist Twitter nutzen kann. Eine andere ist ja auch, dass man die eigenen Texte und die eigenen Themen, die man so im Angebot hat, auch da unters Volk bringen kann und vielleicht die eigenen Texte so ein bisschen streuen kann über Twitter, um auch Werbung für sich selbst zu machen. Machst du das auch?
Ja, ich benutze Twitter grundsätzlich, um meine eigenen Texte zu verlinken, um darauf aufmerksam zu machen und um Kommentare zu bitten.
Bei Twitter sind ja auch viele einfach so als Privatpersonen unterwegs. Zum anderen nutzt man das vielleicht auch beruflich. Kann das so ein bisschen zu einem Problem werden, wenn sich das beides so vermischt auf einem Kanal?
Das kann man eigentlich nicht wirklich trennen. Das glaube ich nicht. Denn man wird ja auf Twitter erst dadurch für andere Leute interessant, dass man eben mehr ist als nur die Position, die man bekleidet. Das heißt, man muss sich als Mensch geben, als Person, die für andere Leute interessant ist, in persönlicher Hinsicht, in fachlicher Hinsicht. Und erst dann, wenn man für andere Leute interessant ist, kann man natürlich das Potenzial von Twitter auch nutzen.
Wenn man jetzt selbst Autor ist und auch davon lebt, dass man eigene Texte schreibt, kann das vielleicht auch zu einem Problem werden, dass man vielleicht ein spannendes Thema gefunden hat und sich aber Sorgen macht, dass nicht jemand anderes einem mit einem Artikel zuvorkommt. Und wenn man das direkt raustwittert in die Welt, können ja auch andere auf das Thema aufmerksam machen und vielleicht schneller als man selbst einen Artikel drüber schreiben oder einen Beitrag dazu machen. Kann das zu einem Problem werden, wenn man als Journalist bei Twitter unterwegs ist?
Wenn man sich ganz besonders blöd anstellt, natürlich, aber man hat ja unter Kontrolle, was man auf Twitter rauslässt. Das ist das eine. Und zum anderen hat man natürlich dann auch eine gewisse, Priorität, wenn man ein Thema auf Twitter besetzt. Das heißt, in dem Moment, in dem man quasi ein Thema auf Twitter aufnimmt und mit anderen Leuten darüber twittert, Informationen austauscht, Meinungen sagt, recherchiert, dann ist es ja in dem Moment das eigene Thema. Und gerade im Wissenschaftsjournalismus ist es ja schon so, dass sowohl die Leser als auch die anderen Autoren doch eine etwas kleinere und engere Community sind, dass man das dann schon weiß, denke ich.
Wie ist das denn, wenn du zum einen als Redakteur bei Spektrum.de twitterst, aber zum anderen auch einfach als Autor und Privatperson zum Teil bei dir in dem Twitter-Account steht oben drüber, dass alle geäußerten Ansichten deine eigenen sind und nicht die der Redaktion. Das heißt, du musst dich da auch gar nicht mit jemandem absprechen, mit dem Chefredakteur zum Beispiel oder mit der Redaktion, wenn du jetzt bei Twitter irgendeine Geschichte verbreitest.
Nein. Nur in Ausnahmefällen. Ich kann ja ungefähr einschätzen, welches Verhalten für mich auf Twitter schädlich wäre und dann darauf verzichten. Ich bin ja nicht gezwungen, alles zu twittern, was ich denke, im Gegenteil. Und ich twittere natürlich in einer Weise, die mir zum Vorteil gereicht und die natürlich meiner Geschichte dient, die meiner Recherche dient. Das tue ich bei meinen eigenen Geschichten, das tue ich bei den Geschichten von Spektrum. Und es ist natürlich auch selbstverständlich, dass ich meinem Arbeitgeber mit dem, was ich twittere, nicht schade. Das ist gesunder Menschenverstand.
Das stimmt wahrscheinlich. Es ist ja generell so, dass auch viele Verlage oder Sender oder auch Zeitschriften auch einen ganz offiziellen Account haben, wo das zum Teil dann so ein bisschen unpersönlicher ist. Wie nimmst du das wahr? Ist das so eine andere Art zu kommunizieren über Twitter, als wenn da eine Privatperson einfach lostwittert?
Ja und nein. Also auf der einen Seite ist es natürlich etwas anderes. Für die Person, die dahinter sitzt, natürlich erstmal, die muss sich Gedanken machen, ich spreche jetzt nicht für mich. Ich spreche offiziell für den Verlag. Zum Beispiel, wenn mir jetzt ein potenzieller Leser dumm kommt, kann ich nicht einfach zurückblaffen, sondern ich muss ein bisschen offizieller sein, ein bisschen auch zurückhaltender. Aber andererseits haben natürlich sowohl individuelle Twitterer als auch Verlage das gleiche Ziel, sich in einer gewissen Weise darzustellen, Kontakte aufzubauen, ansprechbar zu sein. Und da sind die Strategien doch relativ ähnlich. Ich denke, alle gut kommunizierenden Twitter-Accounts haben schon ihre Gemeinsamkeiten.
Dann vielleicht zum Schluss nochmal so einen kleinen Blick in die Zukunft. Wie siehst du das? Sollten oder müssen sich klassische Journalisten, die jetzt fürs Fernsehen arbeiten, für die Zeitung oder fürs Radio, müssen die auch mehr über den Umgang mit Social Media lernen, zum Beispiel mit Twitter? Oder wird das ganz automatisch kommen, dass man das direkt in der Ausbildung dann möglicherweise auch schon beigebracht bekommt?
Ich sag immer, niemand muss twittern. Aber jeder sollte es mal ausprobiert haben. Das gilt auch für die ganzen anderen Social-Media-Kanäle. Einfach deswegen, weil Journalisten Leute sind, die mit Informationen umgehen, die davon leben, von anderen Leuten Informationen zu bekommen, diese Informationen zu filtern und dann wieder weiterzugeben, daraus Geschichten zu machen, Ideen aufzunehmen, Ideen zu verbreiten. Und das ist das, was man in einer Zeitung machen kann. Das ist das, was man über Social Media macht. Also Social Media ist einfach in gewisser Weise die Essenz des Journalismus auf eine neue Art. Das heißt, man muss es nicht alles machen, aber man muss es mal gesehen haben. Man muss eine bewusste Entscheidung für oder gegen etwas treffen.
Das war Lars Fischer im Interview und er hat uns was darüber erzählt, wie er selbst Twitter nutzt und auch für sich als Journalist eben dieses Medium nutzt. Jetzt ist es 19 Uhr und um 19 Uhr oder zur vollen Stunde generell kommen bei uns eigentlich immer die Nachrichten, aber hier in der Redaktionskonferenz kommen um 19 Uhr nicht die Nachrichten, sondern unser kleines Gespräch über die Nachrichten des Tages und da weiß heute Franziska Zecher aus unserer Nachrichtenredaktion mehr. Franziska, was waren denn bei euch heute so in den Nachrichten die wichtigsten Themen?
Also ein Thema, das bei uns ganz oben war am Schluss, weil die Entscheidung kam erst nachmittags. Es gibt wieder Neuigkeiten vom Hauptstadtflughaufen, also vom geplanten Berlin-Flughafen.
Schlechte Neuigkeiten, ne?
Genau so ist es. Also es ist ja schon bekannt, dass dieses Eröffnungsdatum 2013 nicht gehalten werden kann. Jetzt soll also die Eröffnung erst 2014 kommen. Deswegen gab es ziemlich harte Kritik an Berlins regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit. Und zwar deshalb, weil er auch Aufsichtsratschef dieses neuen Flughafens ist. Der hat also jetzt vor kurzem in einer Pressekonferenz bekannt gegeben, dass er von diesem Amt, also von dem Amt des Aufsichtsratschefs, zurücktritt. Und zwar zum 16. Januar hin, da ist die nächste Sitzung des Aufsichtsrates. Und den Vorsitz soll dann das Land Brandenburg und in dieser Form der dortige Ministerpräsident Matthias Platzek übernehmen. Also da gibt's eine Personalie. Klaus Wowereit ist ja auch deswegen schon seit einiger Zeit auch als regierender Bürgermeister von Berlin unter Druck. Aber da hat er ganz klar gesagt, diesen Posten will er weiterbehalten. Muss man gucken, ob er das schafft oder ob sich da noch was ändert. Das können wir die nächsten Wochen und Monate verfolgen.
Die erste Meldung, die ich ja heute Morgen gesehen habe, als ich ins Internet gegangen bin, war die, dass unser früherer Bundespräsident Christian Wulff jetzt nicht mehr mit seiner Frau zusammen ist. War das denn bei euch auch ein Thema?
Jetzt muss ich mal wirklich in meinen Blätterhaufen gucken. Ja, das war bei uns ein Thema, allerdings vor allem in Form einer Diskussion innerhalb der Redaktion. Also wir haben wirklich eine Weile überlegt, sollen wir dieses Thema machen oder sollen wir es nicht machen? Interessanterweise war es so, dass dann wirklich der Deutschlandfunk es sogar vor uns hatte. Das ist eigentlich fast ein bisschen ein Novum oder ungewöhnlich. Wir wollten es zuerst nicht machen, weil es für uns etwas in die Schiene Sex and Crime fällt. Auf der anderen Seite haben wir uns aber dann irgendwie gedacht, okay, also es war uns einfach zu boulevardesk, weil wir solche Boulevardthemen eigentlich nicht machen in den Nachrichten. Dann haben wir aber gesagt, okay, es handelt sich hier um einen früheren Bundespräsidenten und aller Wahrscheinlichkeit nach, also ich sag jetzt extra das so etwas vorsichtig, hängt diese Trennung auch in irgendeiner Form mit der ganzen Vorgeschichte auch zusammen. Aus diesem Grund haben wir dann doch gesagt, okay, wir machen es einmal, aber wirklich nur ganz kurz und knapp, und das muss jetzt kein Thema sein, dass wir in jeder Sendung da haben.
Aber die Vorgeschichte war ja eben so ein großes Thema, wie du gerade sagtest.
Genau so ist
also,
es.
Dass er eben nicht mehr Bundespräsident ist. Und insofern
haben wir uns dann entschieden, das so zu machen. Genau. Unter anderen Umständen hätten wir es wahrscheinlich rausgelassen. Also wie gesagt, wenn sich Boris Becker von seiner jetzigen Frau trennt oder sonst irgendwas, ist das vielleicht ein Thema? Ist das vielleicht auch ein Thema, über das die Menschen sprechen, aber kein Thema, was unbedingt in den Nachrichten stattfinden muss?
Boris Becker, lustigerweise, dass du ihn gerade erwähnst, ist aber durchaus ein Thema bei Twitter. Da hat uns ein Nutzer, glaube ich, eben bei Facebook geschrieben, dass er da genau. sehr viel Spannendes über Boris Becker über Twitter erfährt.
Das glaube ich gerne. Ich würde auch gerne wissen im Moment gerade, was zum Beispiel so über Christian Wulff und seine noch Ehefrau, von der er jetzt getrennt lebt, alles über Twitter kommt. Also ich tippe auch mal, dass dieses Thema in sämtlichen sozialen Medien sehr stark laufen wird. Aber das können wir vielleicht gleich nochmal uns genauer ansehen.
Genau, wir schauen gleich einfach mal rein, was es da so gibt.
Weitere Themen, die wir heute noch hatten, die noch wichtig waren. China plant seine Umerziehungslager abzuschaffen. Also es ist so, dass in China sogenannte Umerziehungslager da sind. Was die bedeuten, das hat einfach die Bedeutung, dass Menschen, die in ein Umerziehungslager gesteckt werden, für die braucht man kein Gerichtsverfahren. Das macht das natürlich der Justiz dort oder den Leuten, die eingesperrt werden sollen oder den Leuten, die Leute einsperren, besonders einfach, weil wenn es kein Gerichtsverfahren gibt, ist es natürlich ungerecht. Das will China jetzt abschaffen. Also das ist ein Novum, muss man gucken, wann das umgesetzt wird. Dann gibt es Neuigkeiten im Fall der vergewaltigten und getöteten Inderin. Dort gab es heute die erste Anhörung vor einem Bezirksgericht. Wir reden hier noch nicht von dem Hauptverfahren, aber die Richterin, die also diese erste Anhörung gemacht hat, hat die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Und zwar, weil sie gesagt hat, sie könne nicht für die Sicherheit der Verdächtigen gewährleisten. Deswegen muss man da erst aufpassen. Es ist auch noch so, dass es im Moment immer noch keine Verteidiger gibt für die Verdächtigen. Weil
interessant, will das keiner übernehmen? Oder
das
wie kommt
will keiner
das?
Übernehmen und jetzt will man bis Donnerstag versuchen, dass sich noch jemand findet. Ansonsten muss es Pflichtverteidiger geben. Ja. Gut, über Christian Wulff und seine Frau haben wir schon gesprochen.
Genau, wir hatten jetzt so ein paar Themen, die ihr heute gemacht habt. Wollen wir da mal auf die Themen schauen, die ihr aus wahrscheinlich guten Gründen aussortiert habt?
Genau, aussortiert haben wir heute die nicht endende Debatte über die FDP und ihre Führung. Die ging nämlich auch heute noch weiter. Da hat sich der Fraktionschef Brüderle wieder in irgendeiner Zeitung geäußert. Jetzt hat auch noch die CSU gesagt, dass die FDP auch weiterhin ihr Wunschpartner ist. Also das Thema FDP haben wir heute tatsächlich mal beiseite gelegt, weil ja, es dreht sich im Kreis und es passiert eigentlich nichts. Wir warten am besten mal den 20. Januar ab, da sind Landtagswahlen in Niedersachsen und dann kann man gucken, wie sich das Ganze neu entwickelt. Und der Beamtenbund hat heute eine Tagung gehabt und hat gesagt, er schließt Arbeitskämpfe im öffentlichen Dienst der Länder nicht aus. Ja, das ist eine interessante Ankündigung, aber wir beschäftigen uns mit dem Thema, wenn dann tatsächlich gestreikt werden sollte.
Das wären also zwei Sachen, die, wenn sie gelaufen wären, bei uns eher in den Weltnachrichten gelaufen wären.
Genau so ist es.
Hast du sonst noch was aus den Wissensnachrichten dabei, was du aussortiert hast oder was ihr aussortiert habt?
Aus den Wissensnachrichten haben mir die Kollegen ein Thema mitgegeben, das eigentlich sehr interessant ist, leider nur zu alt, weil es schon aus dem November stammt. Und zwar geht es darum, dass die Washington Post eine Weltkarte vorgestellt hat, die anzeigt, in welche die günstigsten und welche die schlechtesten Länder sind, um dort geboren zu werden. Also da geht es vor allem um die Zufriedenheit der Bevölkerung, um den Wohlstand und die politische Freiheit. Und dabei kommt raus, dass, also wenig überraschend, dass Länder wie die Schweiz, Australien und Norwegen, das sind sozusagen die Top 3, um dort geboren zu werden oder um dort dann zu leben. Relativ weit unten ist China zu finden, was auch nicht weiter wundert, weil eben die Menschenrechtslage ja dort etwas kritisch ist. Aber auf jeden Fall eine interessante Studie. Interessanterweise Deutschland als eines der reichsten Länder weltweit ist auch nicht unter den Top 10. Einfach deswegen, weil offenbar die Zufriedenheit hierzulande nicht so groß ist wie zum Beispiel in Kanada oder Norwegen.
Interessant. Da gibt es ja auch diesen Index, mit dem man die Lebensqualität feststellt.
Genau,
und da kommen
so
ja auch Staaten auf die vorderen Plätze, die man jetzt erstmal nicht so auf dem Schirm hätte, aber
genau,
wo die Menschen offenbar ganz glücklich sind.
Also in diese Richtung geht auch diese Landkarte der Washington Post.
Ja, vielen Dank dafür. Das war so der Blick auf die Meldung und die Meldung, die wir nicht gemacht haben des heutigen Tages. Und dann sollten wir in dieser Sendung noch unser Rätsel auflösen, was wir heute den ganzen Tag über gespielt haben. Aerobic heißt das bei uns. Und Daniel, da hast du mehr Infos zu.
Ja, und zwar unser Rätsel heute ist überschrieben mit dem Begriff Schreiberlinge. Und ich erkläre kurz die Spielregeln. Sie hören eine kurze gespielte Szene. Ums Eck gedacht ergibt sich daraus eine Berufsbezeichnung aus dem Bereich der schreibenden Zunft.
So, liebe Kandidaten, jetzt wird's richtig spannend. Jetzt geht's rund. Hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. Schauen Sie auf unseren Assistenten Bonzo. Er trägt eine gefüllte XXL-Gießkanne herein. Was glauben Sie, wie viel ist da wohl drin?
Ja, also ich würde sagen 20.
Niemals. 30 mindestens.
Das ist leider beides falsch. Oh. Versuchen Sie Ihr Glück einfach noch einmal, und zwar bei dieser großen Flasche hier. Ja, da kommt selbst Bonzo ins Schwitzen. Wie viel ist da denn drin?
Ja, da würde ich sagen 35,5.
Ah, Sie Dilettant. 36, 3 Viertel.
Und damit geht der Preis an unseren zweiten Kandidaten in der Raterunde. Herzlichen Glückwunsch!
Unser Radiorätsel. Michael Umland, hättest du es gewusst oder weißt du es? Hast du eine Idee, welchen Begriff wir hier suchen?
Ich muss passen, keine Ahnung.
Okay. Sonst jemand hier in der Runde, der es noch nicht, na, die haben es erzählt.
Ich weiß es jetzt schon. Ich weiß nicht, hast du es auch mitbekommen?
Sorry. Nee.
Okay.
Ich hab's nicht mitbekommen. Gut.
Aber die Hörer wussten es zum Teil.
Die Hörer wussten es zum Teil. Es gab auch falsche Einsendungen. Michael, wenn du vielleicht einfach Stopp sagst, dann ziehe ich jemanden hier raus. Irgendwann jetzt einfach Stopp sagen. Aus dem großen Zettelhaufen ziehe ich jetzt etwas dann heraus.
Weiß jeder Michael, welcher angesprochen ist? Also,
ich glaube, da hakt es
ja,
nämlich.
Michael Umland, bitteschön, sagen Sie jetzt irgendwann Stopp.
Stopp.
Okay. Herzlichen Glückwunsch, gewonnen hat Harald Brandt. Und da gibt es jetzt erstmal einen Gong. Und jetzt gibt es auch die Auflösung, denn wenn man genau zuhört, die Kandidaten in dieser fiktiven Quizshow raten Liter, also verschiedene Liter, Maßeinheiten, und die Auflösung ist sind die Literaten, also die Schriftsteller.
Ja, jetzt wo du sagst, ja. Stimmt. Ja, das wäre soweit unser Aerobic für heute. Wir sprechen gleich in der Sendung noch weiter mit unserem Gast Michael Umland über Twittern für das ZDF in seinem Fall, und hören aber vorher noch einen Song, den er sich auch gewünscht hat, nämlich Janelle Monáe mit Tightrope. www.deradiowissen.de lautet unsere Homepage. @deradiowissen ist unser Twitter-Account. Da sind wir unter anderem im Netz zu finden. Wir sind auch noch bei Facebook und Google+. Und heute in der Sendung wollen wir vor allem über Twitter sprechen, aber nicht ausschließlich. Daniel, du hast da auch noch eine Frage?
Ja, und zwar, mich würde interessieren, Michael Umland, wie ihr das macht, weil ihr seid ja auch bei Google+ und Facebook. Welche Unterschiede es gibt zwischen diesen unterschiedlichen Kanälen? Also, weil bei uns ist es zum Beispiel so, bei Facebook ist es eher, sag ich mal, eher so ein bunteres Thema, und Google+ zum Beispiel, da gibt es sehr ausufernde, sehr kontroverse und auch sehr detailversessene Diskussionen oft, wenn man das so ganz pauschal sagen kann. Natürlich stimmt das nicht immer. Wie ist das bei euch?
Ja, es ist ähnlich. Also wir merken auch, dass bei Google Plus, da wird intensiver diskutiert, da haben die Leute auch ein anderes Interesse, scheint es mir. Also die haben da jetzt nicht so die große Lust, ständig einfach nur Programmtipps zu bekommen, die möchten da auch einfach mal ein bisschen diskutieren. Was wir da auch machen, was wir auch sehr gern machen, weil es Spaß macht, es ist doch relativ angenehm, wenn man nicht irgendwie unter jedem Post einfach nur 10-mal hat, GEZ ist scheiße, was bei Facebook sehr oft der Fall ist. Also da erleben wir das wirklich, da macht man einen Post und dann wird einfach nur draufgehauen. Und das merken wir auch, dass da ein großer Unterschied zu Google Plus ist.
Ja, das ist irgendwie bei uns auch ähnlich. Was glaubst du, warum ist das so?
Ich glaube, dass Facebook einfach durch die enorme Größe auch viel mehr junge Menschen hat und Google Plus dann doch, dadurch, dass es noch relativ jung ist, ein spezielleres Publikum anspricht. Ich glaube, dass da Menschen sind, die sich gezielt auf die Suche nach diesem Netzwerk gemacht haben. Ich glaube nicht, dass man es von den Leuten, die sich dort anmelden, vergleichen kann wie mit Facebook. Bei Facebook sagt man, ah ja klar, meine Freunde sind da, da melde ich mich an. Bei Google Plus sagt man, ach, ein neues Netzwerk, schaue ich es mir doch mal an, was da los ist. Dadurch ist da auch ein bisschen weniger los, weil es einfach viel weniger User hat.
Hast du eigentlich das Gefühl, dass auch die ZDF-Redaktionen von sich aus schon so ein bisschen mehr auf diese neuen Medien eingehen? Also um mal ein Beispiel zu nennen, bei Wetten, dass wird auch, glaube ich, zwischendrin mal eben eingeblendet, dass das Hashtag für Wetten, dass eben Raute Wetten, dass ist. Oder bei anderen Sendungen auf ZDF Neo habe ich das auch schon mal gesehen. Ist da auch redaktionell einfach mehr so der Blick in diese Richtung von Twitter?
Ja. Also es Zählen aufgehört von den Sendungen, bei denen wir Hashtags einblenden, weil wir es sehr, sehr oft mittlerweile machen und auch im Hauptprogramm zur besten Sendezeit, weil wir einfach merken, okay, wenn wir den Leuten einen Hashtag anbieten, dann diskutieren sie zu 99% unter diesem Hashtag und machen kein eigenes. Und so können wir auch diese Geschichte ein bisschen steuern und bekommen eben auch direktes Feedback. Wir müssen nicht lang suchen. Die Redaktionen kommen mittlerweile. Ja, das ist auch sehr, sehr toll. Man muss nicht mehr anklopfen und sagen, wir haben da was Neues, nennt sich Twitter, gibt Hashtag. Sondern die kommen, die rufen an und sagen, hey, wir haben in einem halben Jahr diese und diese Sendung. Wie sieht's aus? Wollen wir da irgendwas dazu machen? Und das ist natürlich für unsere Arbeit toll, wenn wir einfach offene Türen einrennen.
Was meinst du damit, wenn du steuern sagst?
Naja, wir haben, wenn eben die Community bei Twitter ein eigenes Hashtag aufbaut, das uns vielleicht nicht so passt. Also es gab zu manchen Sendungen bei uns schon das Hashtag Hitlertainment, wo wir sagen, ja gut, das möchten wir jetzt nicht unbedingt als Hashtag für eine Sendung, in der es um die Geschichte von Deutschland geht. Und wenn wir ein eigenes Hashtag einbinden, haben wir eventuell die Chance, es klappt natürlich nicht immer, aber dass die Leute eben mit diesem Hashtag diskutieren.
Wie lange bleibt so ein Hashtag dann aktuell? Also nimmt ihr das dann immer wieder auf? Und wie ist das überhaupt mit der Nachhaltigkeit dieser Diskussionen, die da geführt werden? Weil mein Eindruck ist auch, dass ganz vieles einem einfach durch die Lappen geht, dass es manchmal in Kanäle gibt, die man überhaupt nicht mehr steuern oder nachverfolgen kann. Und das vor allen Dingen sehr, sehr selten ist, also das schafft man sehr, sehr selten über einen längeren Zeitraum.
Ich glaube, es ist auch nicht wichtig. Also uns liegt viel daran, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einem Hashtag viele Menschen erreichen. Also wir haben, ich weiß nicht, das Letzte, was ich gemacht habe, war die Weltuntergangssendung mit Harald Lesch, die geguckt hat, ja, geht die Welt jetzt unter oder nicht? Natürlich alles ein bisschen ironisch, was wenige verstanden haben bei Twitter, die sich aufgeregt haben, warum macht ihr eine Sendung? Wenn man sie geguckt hat, wusste man, warum. Da war einfach unser Ziel, innerhalb von dieser einen Stunde dieses Hashtag so oft zu promoten, dass wirklich viele Menschen es auf Twitter lesen und sich vielleicht auch fragen, hey, was ist denn jetzt dieses ZDF Countdown? Warum haben die das denn schon wieder? Und wir erleben oft, dass wir dann angeschrieben werden und die Leute sagen, ach, guck mal, da habe ich dieses Hashtag gesehen und bin mal habe auf ZDF geschaltet und habe gesehen, was da Tolles kommt. Da haben wir in den letzten Jahren ganz, ganz oft gehabt bei Terra X, weil da einfach die Leute nicht erwarten, dass manche Sachen kommen. Uns macht es dann nichts aus, wenn eine Viertelstunde nach der Sendung das Hashtag wieder aus den Top-Trends verschwunden ist und es niemand mehr interessiert. Wir haben natürlich Hashtags wie heute Show, die wir jeden Freitag dann ausgraben und die Leute dann unter diesem Hashtag zur heute Show diskutieren. Bei Wetten, dass schaffen wir es oft, das ganze Wochenende dann irgendwie in den Top-Trends zu verharren mit dem Hashtag, weil die Leute einfach klar dann am Sonntag noch diskutieren, wie waren die Quoten, wie sieht's aus, was hat die Presse drüber geschrieben. Aber wir sind nicht traurig, wenn wir keine lange Diskussion unter einem Hashtag haben.
Auf den anderen Social-Media-Kanälen, Facebook, Google+, wie oft kommt es vor, dass ihr jemanden sperren müsst? Oder macht ihr das überhaupt?
Ja. Also es ist allerdings relativ selten, weil wir wirklich ganz, ganz offen auf diesen Plattformen sind und wir auch sehr, sehr viel Kritik erlauben. Und die Leute schreiben dann teilweise wirklich die schlimmsten Sachen. Wir sagen, komm, wir drücken jetzt noch ein Auge zu. Er hat jetzt keine Schimpfwörter verwendet, ist zwar alles Blödsinn, was er schreibt, aber wir lassen das jetzt drauf. Meist ist es auch so, dass ein anderer User das dann widerlegt und dann schießen die sich so gegenseitig aus, die Kommentare. Ich wüsste jetzt nicht, wie viel wir gesperrt haben. Es ist mir auch nicht wichtig zu wissen, wie viele es sind. Ich weiß nur, wenn ein User eben sich nicht so benimmt, wie die anderen es tun und wie auch die anderen es erwarten, also nicht 20 Mal das Gleiche posten, das ist einfach ein Kriterium, das geht nicht, dann haben wir da das Chaos. Wenn alle 50.000 Freunde, Fans bei unserer ZDF-Seite 20 Mal posten würden, dann kommen wir da nicht mehr hinterher. Und wir möchten eine gewisse Ordnung haben, und gern auch mit Kritik und mit allem drum und dran, aber es muss eben so in einem Rahmen sein, wo wir sagen, das können wir noch vertreten.
Ist es eigentlich auch schon mal vorgekommen, dass ihr was über Twitter rausgehauen habt, wo dann das ZDF nachher gesagt hat, das war jetzt doch ein bisschen nicht so ganz in unserem Sinne oder das hätten sie lieber anders formuliert? Ihr habt da ja schon eine ganze Menge Freiheiten, vermute ich mal, wenn ihr jetzt, ihr beiden, du und Marco, einfach twittern könnt. Seid ihr da auch schon mal übers Ziel hinausgeschossen?
Also ich glaube, wir haben seit einer der letzten Wetten, dass-Sendungen mit Thomas Gottschalk keine Probleme mehr mit einem Tweet verursacht, sage ich mal so. Wir hatten einen Tweet, es war, glaube ich, eine Novemberausgabe, die letzte Novemberausgabe mit Thomas Gottschalk, wo wir ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind und eine andere Sendeanstalt angegriffen haben, in Anführungszeichen. Und
magst du es ein bisschen erzählen, weil ich die Geschichte nicht kenne? Was habt ihr da geschrieben?
Also es war ein Auftritt der Blumen-Crew bei Wetten, dass und dort wurden große Klopapierrollen oder so Papierrollen über das Publikum herabgelassen und wir haben da einfach in unserer Naivität geschrieben, das Klopapier haben wir von RTL. Da wird mehr Scheiße produziert als bei uns. Ah. Und nach Absenden des Tweets war uns auch klar, den hätten wir nicht senden sollen. Er kam im Netz natürlich super an. Die Leute haben es total lustig gefunden. Wir haben es auch ein bisschen, es lief parallel auf RTL Supertalent und da war eben auch eine Einlage mit einem nackten Mensch und da haben wir es so ein bisschen angelehnt, das war nicht bös gemeint und wer uns bei Twitter folgt, weiß, dass wir auch mit den anderen, gerade mit ProSieben, auch einen sehr, sehr lockeren Umgang haben und uns auch mal so ein paar Sprüche an den Kopf werfen. Da wissen wir mittlerweile, wir haben da aber über die Stränge geschlagen. Da kam auch dann ein Anruf aus Mainz, dass dieses Leute, das war jetzt aber doch eine Nummer zu krass. Aber seitdem, müsste 2010 im November gewesen sein, seitdem haben wir eigentlich, seitdem gibt's nichts mehr.
Okay, das ist jetzt auch schon eine Weile her. Ihr beide macht das jetzt seit über 3 Jahren. Wie sind so die Pläne für die Zukunft? Wollt ihr das noch weitermachen unter dem offiziellen ZDF-Account weiter twittern?
Oh, ich glaube, solange nichts Neues kommt, ja. Nein, es ist, man muss mal gucken. Also ich glaube, gerade Twitter hat dieses Jahr nochmal eine tolle Chance, wo sie zeigen können, was sie alles möglich machen mit der Bundestagswahl. Und da möchte ich natürlich auch mit dem ZDF-Account mitmischen und möchte gucken, hey, was können wir da mit dem Account anstellen? Wie können wir den in unsere Wahlsendungen integrieren? Was ist möglich? Ich glaube, dieses Jahr spielt auch bei mir in meinem Leben und in meinem Beruf Twitter noch eine sehr, sehr große Rolle. Wie es dann weitergeht, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was dieses Jahr an neuen Social Networks kommt, ob was geht. Das muss man abwarten.
Dann viel Erfolg erstmal weiterhin damit und vielen Dank auch, dass du hier bei uns als Gast in der Sendung warst. In der Redaktionskonferenz auf D-Radio Wissen haben wir gesprochen mit Michael Umland. Das ist einer der beiden ZDF-Twitterer. Außerdem waren hier mit mir im Studio Franziska Zecher aus unserer Nachrichtenredaktion und Daniel Stender aus der Online-Redaktion. In der Technik war Uwe Bräunig und die Sendung gibt es auch noch als Podcast zum Nachhören später auf www.dradiowissen.de und dort finden Sie auch alle Links zu den Blogs und zu den Twitter-Accounts unserer Gesprächspartner, die wir heute hier in der Sendung hatten. Am Mikrofon war Michael Bödecker. Ich wünsche noch einen schönen Abend und wir verabschieden uns mit Adele und Skyfall.